beim Angeklagten hat man überhaupt kein Reuegefühl oder so gemerkt. Er hat sich auch nicht entschuldigt oder so, was für mich jetzt ganz persönlich das Mindestmaß wäre. Einfach zu sagen, auch wenn man, es muss ja kein Schuldeingeständnis sein, aber einfach zu sagen, es tut mir leid, was da passiert ist. Die Zeugen waren fast noch schlimmer. Also das war echt, ich habe in meinem Leben, glaube ich, noch nie so respektlose Menschen getroffen.
Herzlich willkommen im Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher und ich spreche heute mit Theresa Reimann. Theresa verbindet mit ihrem Bruder Michael eine innige Geschwisterbeziehung. Dann ist Theresa übers Wochenende auf der Hochzeit ihrer Freundin und nach ihrer Rückkehr ist Michael verschwunden. Die Polizei findet ihn mit schweren Kopfverletzungen im Krankenhaus. Ärzte erklären seinen Hirntod. Und 2,5 Jahre später steht ein Angeklagter vor Gericht, der Vorwurf Körperverletzung mit Todesfolge und vor wenigen Wochen dann das Urteil. Aber zunächst mal herzlich willkommen, Frau Reimann.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, vielen Dank für Ihr Vertrauen, Frau Reimann. Ich habe gerade gesagt, Sie hatten eine innige Geschwisterbeziehung zu Ihrem Bruder. Sie hatten ja zuletzt in Wiesbaden auch in einer gemeinsamen Wohnung gewohnt. Wie würden Sie die Beziehung zu Ihrem Bruder beschreiben? Trifft es das innig oder was sind Ihre Worte?
Ja, innig trifft es auf jeden Fall. Also ich würde sagen, es war nicht die typische Geschwisterbeziehung, sondern wirklich sehr, sehr eng. Ich würde ihn eigentlich als besten Freund beschreiben, der einfach immer für mich da war, auf mich aufgepasst hat. Und ja, wie Sie schon gemeint haben, wir haben gemeinsam in der Wohnung gelebt, haben uns dazu entschieden, auch gemeinsam weiterleben zu wollen. Das ist ja auch nicht so typisch für Geschwister.
Ja.
Und wir haben einfach sehr, sehr vieles geteilt, ja.
Wir reden ja noch darüber, was alles passiert ist und wie alles passiert ist und was das für Sie bedeutet hat, für Ihre Familie bedeutet hat. Aber ich habe gerade gesagt, ne, wenn wir auf die letzten Wochen schauen, dann stehen Sie ja auch noch unter dem Eindruck der Gerichtsverhandlung. Wie sehr beschäftigen Sie sich gerade noch mit den Erfahrungen, die Sie da gemacht haben?
Im Moment schon auch wieder sehr. Also es waren natürlich, die Wochen waren super, super anstrengend und aufwühlend. Und das kann man in Worte gar nicht so wirklich beschreiben. Also es waren alle Emotionen irgendwie vertreten. Mhm. Und ja, im Moment ist es, also das Urteil wurde ja jetzt gesprochen, da kommen wir ja später noch drauf.
Ja.
Es ist aber schon so, dass es uns weiter begleitet. Und ich würde das so beschreiben, diese Verhandlung, das ist ein super mechanischer, technischer Prozess gewesen. Es geht irgendwie nur ums Recht und es war nicht viel Menschlichkeit zu spüren, was es doppelt schwer macht einfach. Ne?
Hatten Sie sich denn vorbereitet auf diesen Prozess, also auch darauf, den Angeklagten zu treffen?
Ja, auf jeden Fall. Also das hat uns seit wir wussten, dass dass es einfach eine Gewalttat war, denkt man ständig dran, wer war das, was ist da genau passiert, wie wird es sein, auf denjenigen zu treffen, wie ist die Atmosphäre bei Gericht, wie ist die Kammer, ne? Also wie sind die Menschen da vor Ort. Ja, und wir haben relativ schnell lernen müssen, dass man sich eigentlich auf nichts vorbereiten kann. Also auch wenn man sämtliche Szenarien durchspielt im Kopf und drüber spricht, kommt es da meistens doch ganz anders, als man denkt.
Was ist zum Beispiel anders gekommen?
Ja, es sind so Kleinigkeiten. Wir waren beim ersten Verhandlungstag alle natürlich super nervös und konnten das überhaupt nicht einordnen. Sowas erlebt man ja Gott sei Dank auch nicht jeden Tag. Und dann war es zum Beispiel so, dass der Staatsanwalt einfach den Termin verschusselt hat. Und man sitzt da und man schafft es, dem Täter in die Augen zu gucken oder dem Angeklagten in die Augen zu gucken. Und denkt so, das Schlimmste hat man jetzt erstmal. Und dann kommt der Staatsanwalt einfach nicht und man sitzt da und denkt sich, ja super.
Wahnsinn, das, ja. Ja, hat man sich schon vorbereitet und ist plötzlich da und dann sowas. Ja.
Genau, also so Kleinigkeiten irgendwie dann auch, ne, die... Da denkt man ja im Vorfeld überhaupt nicht dran, dass das passieren könnte.
Ja, wenn Sie an diese Situation nochmal denken und Sie haben gesagt, es ging um eine Gewalttat. Was wissen Sie denn heute darüber, wie Ihr Bruder ums Leben gekommen ist?
Wir wissen, dass es einen Schlag ins Gesicht gab und mein Bruder daraufhin bewusstlos zu Boden fiel. Also der ist umgefallen wie ein Brett, so wird es beschrieben auch von den Zeugen, und ist mit dem Hinterkopf auf den Bordstein geknallt und hat sich dadurch den Schädel gebrochen.
Und was wissen Sie, wie es dazu dieser Auseinandersetzung oder zu diesem Moment kam?
Also es war anscheinend so, dass es war eine Gruppe, die durch die Fußgängerzone in Wiesbaden lief. Und die haben, also einer von denen hat anscheinend mein Fahrrad demoliert, ist umgeworfen. Mhm. Und mein Bruder hat es vom Fenster aus mitbekommen und ist daraufhin nach unten und wollte die zur Rede stellen, was das soll. Mhm. Und daraus hat sich ein Streitgespräch entwickelt. Und es kam irgendwie zu verbalen Auseinandersetzungen. Mhm. Und
also Ihr Bruder kann schon auch aggressiv gewesen sein in dieser Situation? Was meinen Sie?
Das wird vom ich kann mir das persönlich überhaupt nicht vorstellen. Ja. Ich habe meinen Bruder nie aggressiv erlebt. Mhm. Das reicht natürlich nicht. Ne? Also ist auch logisch, also auch wenn er nie aggressiv war, könnte das natürlich in dem Moment so gewesen sein. Ich kann es mir nicht vorstellen. Das Gericht geht davon aus, dass er da nicht nachgelassen hat.
Sie haben am Anfang gesagt, Sie haben da wenig Menschlichkeit gefunden in diesem Prozess. Mhm. Ne? Alles war an juristischen Fragen orientiert. Es hat auf Sie kalt gewirkt. Wie war denn das Auftreten der anderen Zeugen und auch des Angeklagten?
Beim Angeklagten hat man überhaupt kein Reuegefühl oder so gemerkt. Er hat sich auch nicht entschuldigt oder so, was für mich jetzt ganz persönlich das Mindestmaß wäre, einfach zu sagen, auch wenn man, es muss ja kein Schuldeingeständnis sein, aber einfach zu sagen, es tut mir leid, was da passiert ist. Die Zeugen waren fast noch schlimmer. Also das war echt, ich habe in meinem Leben, glaube ich, noch nie so respektlose Menschen getroffen. Ich kann das ja gerne kurz beschreiben, welche Aussagen es da so ein bisschen gab. Also der Staatsanwalt, also es war so, dass die Zeugen eigentlich alle durch die Bank meinten, sie können sich nicht mehr erinnern, sie wissen es nicht mehr. Und der Staatsanwalt hat dann drauf gepocht und hat dann nicht locker gelassen und hat auch immer wieder gesagt, ob ihnen das eigentlich bewusst ist, dass ein Mensch gestorben ist und dass die Familie dieses Menschen hinter ihm sitzt und das mithört und leidet und weint und trauert. Und dann waren Aussagen wie, ich habe auch schon mal jemanden verloren. Oder der Staatsanwalt meinte, wir sind in Therapie zum Beispiel, ne? Und weil es einfach so schwer auszuhalten ist. Und dann kamen halt Sätze wie, ich war auch schon mal in Therapie und so. Also es war halt überhaupt, also wirklich respektlos. Und ich habe null damit gerechnet, dass die Zeugen sich da so verhalten könnten.
Wie war das dann für Sie und Ihre Eltern, sich das anzuhören? Mussten Sie sich da immer erstmal wieder fangen? Also, oder wie ging es Ihnen da?
Ja, auf jeden Fall. Also wir sind auch teilweise aufgestanden und rausgegangen, weil es wirklich nicht auszuhalten war.
Hatten Sie manchmal auch das Gefühl, dass Ihrem Bruder fast eine Schuld zugeordnet wird? Also ausgerechnet dem, der dazu nichts mehr sagen kann?
Genau, also total. Das ist auch im Urteilsspruch so. Und das ist einfach so gemein, weil mein Bruder keine Stimme mehr hat und auch einfach kein Zeuge dabei war, der nicht zu dieser Gruppe gehört hätte. Das ist einfach super unfair und genauso fühlt sich das auch an. Also es ist einfach nicht gerecht.
Also es ist auch dem Andenken an Ihren Bruder nicht gerecht geworden, so wie es abgelaufen ist.
Ja, genau. Mhm.
Ja. Sie haben ja schon gesagt, wir sprechen noch über das Urteil in Ruhe, aber wenn wir bei dem Andenken sind, wie würden Sie, Sie haben es ja schon begonnen, also wie würden Sie Ihren Bruder beschreiben? Wie war er, wenn Sie es in Worte fassen?
Mein Bruder war ein unglaublich humorvoller Mensch. Also ich glaube, ich habe mit keinem Menschen so viel gelacht wie mit meinem Bruder. Er war super hilfsbereit. Er hat ständig Menschen irgendwie beim Einkaufen oder so die Tür aufgehalten. Er war sehr zuvorkommend, ein sehr aktiver Mensch. Er fuhr gerne mit dem Longboard rum und war gerne in den Bergen, hat sich gern bewegt. Und er hatte eine sehr verbindende Art. Mhm. Also er konnte das irgendwie sehr gut, dass er Menschen miteinander verbindet und irgendwie so einfach in den Menschen ein gutes Gefühl auslöst. So. Ich habe mich bei meinem Bruder ich war immer ein Ticken selbstbewusster mit meinem Bruder. Mhm. Der konnte das irgendwie sehr gut, mich so zu bestärken. Und, ja.
Und Sie beschreiben ihn ja so in seiner Agilität und in seiner Lebensfreude, so höre ich das raus. In welcher Lebenssituation war er denn, als er zu Ihnen gezogen ist nach Wiesbaden?
Ja, es war ein Neuanfang. Aha. Mein Bruder hat Metallbauer gelernt mit 16. Mhm. Und es war nie sein Traumjob. Das war eher so, ja, nach dem Schulabschluss halt irgendeine Ausbildung. So. Und mit 31 hat er seinen Realschulabschluss noch nachgeholt, dann mit 30 und wollte in Wiesbaden Erzieher lernen, also die Erzieherausbildung machen. Und hat sich total auf die Zeit gefreut. Konnte mit Kindern super gut, war auch im Vorfeld dann schon diese 3 Wochen, die er in Wiesbaden gelebt hat, in dem Kindergarten, wo die Ausbildung beginnen soll. Und hat er immer ganz aufgeregt und freudig erzählt von den Kindern.
Es war ja Sommer, ne? Oder?
Es war Sommer,
in den 3 Wochen.
Genau.
Also ich habe auch mal in Wiesbaden gewohnt und gelebt. Und ich meine, da gibt es ja auch ein Fest nach dem anderen, ne? Wie sehr haben Sie die Zeit da auch genossen, diese Sommerwochen?
Sehr.
Ja?
Sehr. Also wir haben eigentlich jedes Fest mitgenommen, das es da so gab, ja. Und wir waren einfach beide wir waren super entspannt, haben uns einfach sehr auf die Zeit gefreut gemeinsam und waren so, ja, wir hatten nur Verantwortung für uns selbst. Das ist, es war einfach so eine Schwerelosigkeit und einfach nur eine Lebensfreude.
Mit dieser Lebensfreude sind Sie dann an dem Wochenende, als es passiert ist, in Ihre Heimat nach Bayern auf eine Hochzeit einer Freundin gefahren. Hatten Sie denn an dem Wochenende noch Kontakt zu Ihrem Bruder?
Genau, ja. Am Freitag war die Hochzeit, da haben wir noch kurz telefoniert. Und auch am Samstag haben wir noch über WhatsApp, haben wir uns einmal noch geschrieben, so ein bisschen erzählt, was wir machen. Genau.
Und wann haben Sie dann begonnen, sich Sorgen zu machen?
Ich bin am Sonntag dann zurück nach Wiesbaden. Und ich habe meinen Haustürschlüssel im Auto liegen lassen und ich habe das weiter weggeparkt und habe geklingelt und er hat nicht aufgemacht. Und da dachte ich mir erst noch nichts, weil es war ja Sommer. Er war ja gerne mit einem Skateboard oder Longboard unterwegs. Ich habe ihm dann noch geschrieben, wo bist du? Da kam halt nichts. Dann bin ich irgendwann doch zu meinem Auto gelaufen und habe den Schlüssel geholt. Und als es dann dunkel wurde, dachte ich mir, es ist komisch, dass er sich überhaupt nicht meldet. Also, dass er überhaupt nichts hören lässt.
Und als Sie sich dann Sorgen gemacht haben, haben Sie dann das erstmal mit sich so ausgemacht oder haben Sie gleich Leute angerufen?
Nee, ich habe eigentlich sofort Leute angerufen. Ich wusste auch, mit wem er am Samstag unterwegs war. Den Freund habe ich angerufen und der meinte, es war alles ganz entspannt. Wir sind um 12:30 irgendwie wieder nach Hause gelaufen. Es war alles gut, es war eine schöne Zeit. Und er meinte auch, ich soll mir jetzt keine Sorgen machen. Vielleicht hat er ja irgendwie ein Mädel kennengelernt oder so und meldet sich halt jetzt nicht. Aber es war für mich, der hätte sich gemeldet. Also da war mir schon klar, irgendwie stimmt, also das ist komisch. Und ich bin dann an einem Sonntag irgendwann abends ins Bett und ich konnte schlecht einschlafen, aber habe es irgendwann geschafft. Und am Montagmorgen habe ich dann geguckt, ob er in seinem Zimmer ist und er war nicht da. Und da war mir dann wirklich klar, dass was nicht stimmen kann.
Haben Sie es dann auch gleich Ihren Eltern erzählt, dass Sie glauben, da ist irgendwas passiert, irgendwas stimmt hier nicht?
Nee, ich habe meine Eltern dann noch nicht angerufen.
Ja.
Ich bin dann zur Arbeit und habe es meinen Arbeitskollegen erzählt, dass ich mir irgendwie Sorgen mache, dass er sich nicht meldet. Und habe dann in dem Kindergarten angerufen, ob er da aufgetaucht ist.
Ja.
Und da ist er auch nicht hingekommen. Und dann wusste ich wirklich, also er würde es nicht, egal wen er kennengelernt haben sollte am Wochenende, er würde das nicht schleifen lassen. Es war ihm so wichtig. Er wird da hingehen. Ja.
Und wie haben Sie dann erfahren, wo Ihr Bruder ist und was passiert ist?
Ja, es war dann erst am nächsten Tag. Also ich bin am Montag gleich zur Polizei und wollte eine Vermisstenanzeige machen. Das ist ja nicht so einfach, einen erwachsenen Menschen als vermisst zu melden. Die waren da erst noch relativ entspannt und meinten, ja, es kann ja sein.
Genau, man ist mal weggefahren oder es sind erwachsene Menschen, die können ja entscheiden, so müssen nicht Nachricht geben.
Genau.
Ja.
Und ich habe dann auch schon Krankenhäuser abtelefoniert und da kam halt nichts raus. Und am nächsten Tag war er immer noch nicht da, dann bin ich nochmal zur Polizei und habe nochmal, also ganz offiziell, dann die Vermisstenanzeige gemacht. Und dann hat es, ich glaube, so 2 Stunden gedauert. Und dann habe ich einen Anruf von der Polizei bekommen, dass ich meinen Bruder bitte nochmal beschreiben soll. Und das habe ich dann gemacht. Und dann meinte der Polizist, ja, dann ist es der. und dass eine Streife zu mir kommt und mich abholt und in die Klinik fährt. Mehr wusste ich da auch nicht.
Das war die Aussage. Und dann sind Sie mit den Polizistinnen und Polizisten zur Klinik gefahren?
Genau.
Und da wussten Sie aber immer noch nicht, was los ist, so richtig?
Nee, der Polizist, ich kann mich da noch sehr gut dran erinnern. Ja. Ich saß in diesem Polizeibus, das alleine ist ja schon ganz komisch. Das macht man ja auch nicht jeden Tag. Also es war irgendwie so eine ganz absurde Situation.
Ja.
Und die haben einfach nicht gesprochen. Also es war einfach so still in diesem Bus. Und ich habe mich aber irgendwie auch nicht fragen trauen. So. Also es war ganz komisch. Und dann meinte der Polizist, ob ich denn schon was weiß. Und dann sage ich, nö, ich weiß überhaupt nichts. Und dann meinte er, ja, mein Bruder liegt auf der Intensivstation und es sieht nicht gut aus. Hm. Aber ich soll bitte mit den Ärzten vor Ort sprechen.
Hm. Genau. Und was haben die dann gesagt, als sie mit ihnen gesprochen haben?
Ja, es ist alles so ein bisschen, also es ist ein bisschen kompliziert, weil es ging ja in erster Linie darum, dass ich meinen Bruder identifizieren musste. Es war ja immer noch nicht klar, ob es überhaupt mein Bruder ist.
Ja, ja.
Na, er hatte keinen Ausweis bei sich, dementsprechend konnten die ja die Identität nicht klären. Mhm. Ich musste ihn identifizieren und sie haben im Vorfeld halt nur ganz wenig Infos gegeben, weil sie eben nicht wussten, ob es mein Bruder ist. Die dürfen mir ja nicht über irgendwen anders viele Dinge erzählen. Ne? Sie haben mir dann nur gesagt, dass ich mich nicht erschrecken soll, dass sein Kopf rasiert ist, weil er am Kopf operiert wurde. Und dass eben viele Schläuche in seinem Körper sind. Und das war es eigentlich auch. Genau.
Wie war das dann, als Sie Ihren Bruder da gesehen haben?
Wie war das? Ich habe mich nicht erschreckt, weil ich kenne meinen Bruder auch mit Glatze. Mhm. und er sah von der rechten Seite einfach schön aus, so wie er einfach aussah. Mhm. Und erschreckt hat mich natürlich, haben mich die Geräte, die Schläuche. Und ich wusste ja überhaupt nicht, was los ist. Mhm. Also für mich lag er da und war irgendwie auch in guten Händen.
Und da hat man ja die Hoffnung, das wird schon wieder sein. Genau. Ne? Man vertraut auch der Technik.
Ja.
In welcher Situation haben Sie denn dann erfahren, nachdem Sie ihn identifiziert hatten, wie es um ihn steht?
Ja, dann. Also als ich bestätigt habe, dass es mein Bruder ist, haben die Ärzte mir ja erklärt, was passiert ist. Also zumindest, was bei denen im Krankenhaus passiert ist, dass eben dass er die schwere Schädelverletzung hatte und das Hirn sehr stark geschädigt ist und mein Bruder notoperiert werden musste, weil das Hirn so angeschwollen ist. Mhm. Und also die Diagnostik war da ja noch nicht abgeschlossen, aber sie haben ja eigentlich schon deutlich gesagt, dass das Hirn tot ist. Also, dass so viele Zellen abgestorben sind, dass mein Bruder nicht wieder wach werden wird.
Konnten Sie da noch klar denken nach diesem Gespräch? Einfach Schock, oder? Einfach Schockzustand.
Also, ich kann mich an das ehrlich gesagt nicht so 100% erinnern. Ich weiß, dass ich zusammengebrochen bin. Die haben ganz viel zu mir gesagt, aber kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Ich weiß auch, dass ich mich übergeben musste. Also ich war einfach so in einem kompletten Schockmoment. Ja.
Wenn ich mir das so vorstelle, am Anfang, als Sie da waren, haben Sie ja noch gedacht, er wäre in guten Händen und irgendwie sah er gut aus, so wie Sie es beschreiben, auch so vom Profil. Mit dem Wissen sind Sie dann nochmal zu ihm hin oder konnten Sie gar nicht mehr zu ihm hin?
Doch, also ich habe gleich im Anschluss haben die Ärzte mich gefragt, ob ich im Moment mit ihm alleine sein möchte. Und das wollte ich auch. Mhm. Ich wollte ihn auch berühren. Ich habe auch gefragt, also ob ich auf irgendwas achten muss oder so. Oder na, da sind ja so viele Schläuche. Darf ich ihn überhaupt berühren oder wie ist das denn jetzt? Und ich habe mich einfach mit dem Kopf zu ihm gelegt auf seine Hand und habe ihn gestreichelt und war da einfach mit ihm.
Und hatten Sie da noch diese Hoffnung, so unrealistisch das vielleicht auch ist nach den Aussagen der Ärzte, dass er wiederkommt, dass es wieder wird?
Nee.
Nee?
Nee. Ich hatte das Gefühl nicht. Ich hatte auch, das war auch ganz komisch, ich hatte auch das Gefühl, dass mein Bruder nicht in diesem Raum ist. Also ich habe super viel mit ihm gesprochen und habe irgendwann gesagt, ich weiß gar nicht, warum ich jetzt so mit dir rede, weil du bist hier nicht mehr. Also ich habe irgendwie gespürt, dass er nicht mehr da ist.
Mhm. Ja. Was war dann in dieser Zeit mit Ihren Eltern?
Mein Papa war zu dem Zeitpunkt auf dem Weg nach Wiesbaden von Bayern aus. Meine Eltern leben in Niederbayern. Und war am Autofahren, das wusste ich. Also ich wusste, er sitzt im Auto. Und meine Mama lag mit Corona zu Hause im Bett. Mhm. Ja, und dann wusste ich auch, ich kann meinen Papa jetzt nicht anrufen und sagen, er muss ins Krankenhaus kommen und nicht zu uns in die Wohnung. Das hat dann die Oberärztin übernommen. Mhm. Und dann wusste ich halt auch, es dauert jetzt bestimmt noch so 4 Stunden, 5 Stunden, bis mein Papa überhaupt da ist. Ja, das war sehr schwer, weil ich war halt einfach alleine. Ne? Mhm. Also die Menschen, die man da eigentlich um sich haben will, sind halt nicht da.
Wie war es denn, als Ihr Vater dann in Wiesbaden eingetroffen ist?
Das ist auch, also es ist einfach auch blöd gelaufen. Also erstmal war das ja noch die Zeit, wo man noch Corona-Tests vorher machen musste. Das heißt, es hat einfach noch länger gedauert. Es war eine brühende Hitze, also es war wirklich so heiß. Es hatte über 40 Grad, das weiß ich noch gut. Mhm. Und mein Papa ist dann auf die Intensivstation gekommen, da muss man ja klingeln und eigentlich bin ich davon ausgegangen, wird mein Papa dann abgeholt und im Vorfeld irgendwie mit ihm gesprochen. So war das aber nicht. Mein Papa wurde reingelassen und er hat uns durch Zufall dann entdeckt. Also er ist halt an dem Zimmer vorbeigelaufen, hat mich sitzen sehen und kam dann rein und war auch total aufgelöst und meinte, was ist passiert, was ist denn los? Und ich habe nur geweint und ich konnte es gar nicht beschreiben. Ich habe dann nur gesagt, Papa, die sprechen schon von Organspende. Und er meinte dann nur, hä, welches Organ könnte er denn brauchen? Mhm. Und sie haben halt nicht, ne, es ging nicht um die Organspende für meinen Bruder, sondern dass er seine Organe spenden könnte. Genau.
Also er hat gar nicht realisiert, noch gar nicht, wie es um ihn steht, so wie es bei Ihnen ja am Anfang auch war.
Ja, genau.
Puh, also ich stelle, das ist, solche Situationen sind dramatisch. Also auf einmal fällt das ins Leben, ne? Und alles ist irgendwie anders. Jetzt haben Sie ja auch noch gesagt, Ihre Mutter war zu Hause, ne? Hatte Corona. Was war dann mit ihr? Also sie muss ja auch, das ist in so einer Situation ja wichtig, dass alle irgendwie wissen, was los ist. Was war mit ihr? Wie haben Sie das gemacht?
Ja, also das war sehr unvernünftig, aber mein Papa und ich haben uns dazu entschlossen, zu meiner Mama zu fahren. Also es sind halt, wie gesagt, 5 Stunden Autofahrt ungefähr. Das ist nicht sehr vernünftig und ich würde im Nachhinein auch sagen, das sollte man nicht tun. Man sollte in diesem Zustand nicht Autofahren. Es ist Gott sei Dank nichts passiert, es hat alles gut geklappt. Aber wir wollten das meiner Mama einfach selber sagen und wir wussten, also wer sollte das denn tun? Wem sollte man Bescheid geben? Wer soll zu einer Mama gehen und ihr sagen, dass ihr Kind verstorben ist? Das kann ja nicht einfach die Nachbarin übernehmen. Das ist ja irgendwie, also wir wollten es einfach selber. Und so haben wir das dann auch gemacht. Also wir sind nach Bayern gefahren, dann mit dem Auto wieder.
5 Stunden, also mit dieser Nachricht im Kopf. Wie haben Sie das überhaupt überstanden? Also auch das stelle ich mir.
Keine Ahnung, wie wir das geschafft haben.
Und als Sie dann zu Hause waren, welche Erinnerungen haben Sie an die Situation?
Ich weiß, dass meine Mama auf dem Weg, als wir noch im Auto saßen, 2-mal angerufen hat. Mhm. Beim ersten Mal haben wir es einfach ignoriert, weil wir beide nicht wussten, was wir sagen sollen. Man will nicht lügen, man will aber eben auch diese Info nicht übers Telefon weitergeben. Und dann hat sie nochmal angerufen, da hatten wir noch 1 Stunde ungefähr, da waren wir in Regensburg. Und dann ist mein Papa ans Telefon und dann meinte er, ja, wir sind unterwegs, wir haben jetzt noch 1 Stunde, wir sind gleich zu Hause. Und da meinte meine Mama, ach, ist die Theresa auch dabei? Ja. Und der Michael? Nee, der nicht. Dann haben wir beide, also wir haben aufgelegt sofort und haben nur geheult. Und dann kamen wir zu Hause an und meine Mama wusste nach diesem Telefonat schon, dass es schlimm ist. Also sie wusste, wenn ich jetzt damit runterkomme, also ja, dass es einfach schlimm ist. Und sie saß auf der Treppe und wir sind rein. Und dann war das ein sehr, ja, also mein Papa war da, hat einfach nur gesagt, es wird nichts mehr. Das war eigentlich das Einzige, so, das wird nichts mehr.
Konnten Sie überhaupt schlafen? Also wie lief der Tag dann weiter ab?
Wir haben zu meinen Eltern ins Schlafzimmer eine Matratze geschoben, weil wir alle gemeinsam in einem Raum schlafen wollten. Scheiß auf Corona, wenn ich das mal so sagen darf. Das war uns einfach völlig egal. Genau, und haben dann zu dritt versucht, im Schlafzimmer zu schlafen. Mein Papa ist die ganze Nacht rauf und runter gelaufen. Der war kurz vorm Nervenzusammenbruch. Der konnte sich überhaupt nicht hinlegen oder so. Der war sehr rastlos. Ich war so fertig, mein Körper war so müde, dass ich habe es tatsächlich geschafft, ein paar Stunden zu schlafen. Und meine Mama war ja super krank, ne? Bei der war es auch so, die konnte auch ein bisschen schlafen, weil wir einfach beide körperlich so fertig waren.
Sie haben ja gesagt, da stand diese Frage im Raum, ne? Nach der Organspende, nicht für Ihren Bruder, sondern von Ihrem Bruder.
Ja.
Konnten Sie darüber reden oder... ich meine, solche Entscheidungen zu treffen in dieser Ausnahmesituation, in der man so viel mit den eigenen Gefühlen zu tun hat und den Gefühlen zu Ihrem Bruder beziehungsweise zum eigenen Sohn. Wie ist das gelaufen?
So Entscheidungen sind dann schwer, wenn man nicht weiß, was derjenige eigentlich wollte. Mhm. Dann ist das schwer. Aber wir wussten alle, dass mein Bruder das wollte. Und dementsprechend war die Entscheidung für uns nicht wirklich schwer. Mhm. Also wir wussten alle drei, unabhängig voneinander, dass mein Bruder das so gewollt hätte. Und das ist an der Stelle auch ein kleiner Tipp, dass es wirklich jeder vorher festlegt, was kann ich mir vorstellen.
Eine Erleichterung ist, wenn man das in dem Zusammenhang überhaupt sagen kann, aber
ja,
nicht also auch das mir, noch entscheiden zu müssen.
Ja. Genau, ich will mir nicht vorstellen, wie das sein muss, wenn man eben in der Situation sowas auch noch entscheiden muss. Und so war es nicht unsere Entscheidung. Ja. Die Entscheidung hat mein Bruder getroffen.
Ja. Sie scheinen ja als Familie da auch eng beieinander gewesen zu sein, so wie Sie das beschreiben, auch zu Hause in einem Zimmer übernachtet zu haben, bei aller Unruhe und bei all dem. Aber Sie sind da zusammengerückt, wenn man so will. Und es gibt ja dann auch danach ganz viele Arten der Trauer und unterschiedliche Phasen der Trauer. Und bei manchen geht das dann ja auch los mit, was wäre, wenn und wenn ich da und wenn das. Welchen Umgang haben Sie damit gefunden mit diesen grundsätzlichen Fragen, was wäre, wenn, warum passiert uns sowas, warum passiert ihm sowas?
Da war mein Papa, es war schon in der, ja, das war schon die erste Nacht, als wir alle zu dritt im Zimmer geschlafen haben, meinte mein Papa, wir versprechen uns jetzt, dass wir uns diese Fragen nicht stellen. Funktioniert so auch nicht ganz, aber hilft dann manchmal schon. Weil was wäre, wenn, führt zu nichts. Das sind einfach, das ist eine Frage, die begleitet dich dein ganzes Leben. Du kommst nicht zur Ruhe. Das ist, es ist, wie es ist passiert. Ja. Und es gibt, ja, das ist einfach so. Und es hilft dann schon in so, teilweise in so akuten Situationen. Ne? Wenn man so wenn man abends im Bett liegt oder so und dann geht das Gedankenkarussell wieder los, einfach zu sagen, stopp an der Stelle, es führt zu nichts.
Wie wichtig war es für Sie denn dann auch im weiteren Verlauf zu wissen, da gibt es Menschen, für die war diese Organspende auch ein Geschenk? Auch ein Geschenk, das Leben retten kann?
Ja, das hilft total. Mhm. Also ich habe mich dann auch relativ schnell bei der DSO engagiert, durfte da auch bei der Podiumsdiskussion mit dabei sein, also Deutsche Stiftung Organspende. Ja. Und habe im Zuge dessen auch sehr, sehr viele transplantierte Menschen kennengelernt. Das hilft unglaublich, zu sehen, dieser Mensch darf leben, zu sehen, wie dankbar diese Menschen sind, dass sie weiterleben dürfen, wie gut sie auch mit dem geschenkten Organ umgehen. Die Gedanken kennenzulernen, die Gefühle, die dahinter stecken, auch bei den transplantierten Menschen, das hilft sehr.
Wissen Sie
mein Bruder.
Ja, Entschuldige.
Mhm. Ja, mein Bruder ist mein Bruder ist einfach ein Held. Er hat einfach Menschenleben gerettet. So.
Wissen Sie denn, ob die Organspenden erfolgreich gewesen sind?
Genau, da gibt es auch von der DSO, da bekommt man Briefe und die kann man auch regelmäßig anfordern. Und da steht dann, also ist alles anonym, ne? Aber da steht dann drin, was weiß ich, der Herztransplantierte ist wohlauf, ist schon wieder in der Arbeit oder so. Also so Dinge stehen dann da drin. Und das ist wirklich auch sehr schön. Ich weiß nicht, wie es uns gehen würde, wenn die Transplantationen nicht erfolgreich gewesen wären. Also das kann ich nicht beurteilen, weil bei uns ist es Gott sei Dank nicht so und auch Gott sei Dank für die Menschen, die die Organe empfangen haben.
Wenn ich das so höre, da war jetzt und ist ja jetzt ganz viel Dankbarkeit. Da ist auch ganz viel Zusammenstehen in der Familie, ganz viel Erinnerung. Und wenn ich das dann nochmal zusammenbringe mit dem, was Sie in den letzten Wochen erlebt haben, so wie Sie es beschrieben haben, ne? Diesem Gefühl, dass Sie da nicht viel Menschlichkeit in diesem Prozess gefühlt haben, gespürt haben. Hat sich da jetzt auch Wut in Ihre Trauer gemischt? Hat das nochmal auch in diesem Sinne einiges aufgewühlt?
Auf jeden Fall. Meine Therapeutin würde jetzt sagen, es ist gut, dass ich endlich Wut fühle, weil ich die vorher überhaupt nicht gefühlt habe. Und die gehört aber dazu. Und ich bin wütend. Ich bin wütend auf den Angeklagten. Ich bin wütend auf die Zeugen. Ich bin wütend auf den Urteilsspruch.
Wie lautete denn das Urteil?
Der Angeklagte wurde freigesprochen aufgrund von Notwehr. Mhm.
Wie war das für Sie, als Sie das gehört haben, das Urteil?
Das kann ich nicht beschreiben. Mhm. Also es war, meine Mama hat gesagt, es ist, als wäre der Michael nochmal verstorben. Mhm. Ja, also ja, nicht diese Anerkennung zu bekommen, ja, ist einfach super schwer. Und vor allem, weil das Urteil so schwammig war auch. Mhm. Also es haben eigentlich alle, die dabei waren, gesagt, es ist irgendwie einfach zu schwammig.
Ich kann jetzt natürlich zu dem Urteil nichts sagen. Ich war da nicht dabei. Aber Sie haben ja schon gesagt, dass es auch keine Entschuldigung gab oder keinen Satz. Mhm. Es tut mir leid. Finden Sie, selbst wenn es Notwehr gewesen sein sollte, dass er das hätte tun sollen?
Also ich, ja. Ich für mich in meiner Welt,
Überlegen Sie,
also auch,
Entschuldigung.
Auch wenn es Notwehr war, hat er ja zugeschlagen. Und Gott sei Dank war ich noch nie in der Situation, ne? Aber wenn man überlegt, oder man kennt ja vielleicht auch Leute irgendwie im Bekanntenkreis, die mit dem Auto irgendwie einen Unfall gebaut haben, vielleicht nichts dafür konnten und irgendwer wurde verletzt. Das begleitet die ja teilweise ihr Leben lang. Mhm. Und und das hat man bei ihm einfach nicht gespürt.
Also so eine
dass er
Form
sich klar
von,
darüber ist.
Von Anteilnahme, wenn man so will.
Ja.
Überlegen Sie und Ihre Eltern denn in Berufung zu gehen?
Genau, also es geht nur Revision. Berufung geht nicht.
Okay, also Revision.
Das haben wir auch schon, das haben wir auch schon angeleitet. Mhm. Also das wollen wir auf jeden Fall. Einfach, also das ist auch der einfache Grund, um das Urteil verschriftlicht zu bekommen. Mhm. Ist ja nur mündlich in Deutschland, die müssen es ja auch nicht verschriftlichen. Mhm. Und mündlich hat das, wie gesagt, war das super schwammig und irgendwie hatte nicht Hand und Fuß.
Mhm. Wenn wir auf das Heute schauen, Sie sind ja mittlerweile auch Mutter. Erzählen Sie mal, ist das Sohn oder Tochter?
Ein Sohn, genau.
Ja,
jetzt
also,
17 Monate alt, ja.
Die spontane Reaktion dieses Jahr zeigt, dass Sie das genießen, die Zeit?
Ja, ja, auf jeden Fall, mit allen Höhen und Tiefen, die dazugehören. Mhm. aber er ist einfach ein Geschenk, ja.
In welcher Phase ist denn Ihr Sohn gerade? Also was kann er schon alles?
Er läuft durch die Gegend und macht die Wohnung unsicher. Ist gerade dabei, hat sehr viel Freude dabei, Tiergeräusche zu imitieren. Und er ist einfach unfassbar lustig. Also wirklich, ist so ein Strahlemann, einfach ein Sonnenschein.
Mhm. Es ist richtig, dass Sie und Ihr Partner sich gerade in der Krise auch nach dem Tod Ihres Bruders nochmal näher gekommen sind?
Ja, genau.
Ja.
Also es war so die typische Kennenlernphase. Also wir waren da noch nicht in der Beziehung und dann ist eben mein Bruder verstorben.
Mhm.
Und das hat uns sehr zusammengeschweißt.
Mhm.
Genau. Und ab da war es dann eigentlich auch eine Beziehung. Mhm. Genau. Ja. Und der war wirklich immer sehr, sehr viel für mich da und hat mich super viel unterstützt. Und ja, da bin ich sehr dankbar für.
Wo leben Sie denn heute? Noch in
Leben immer noch, genau,
ja,
wir leben
Wiesbaden.
Immer noch in Wiesbaden.
Mhm. Auch in der Wohnung?
Genau.
Tatsächlich. Ja. Mhm.
Mhm.
Haben Sie sich da zu Beginn mal gefragt, kann ich das in der Wohnung bleiben?
Ja, das war ein sehr großes Thema. Ich habe aber dann für mich festgestellt, wenn ich aus der Wohnung ausziehen würde, für mich eher, so wäre, als würde ich meinen Bruder irgendwie wegschieben.
Sie haben ja auch positive Erinnerungen da mit Ihrem Bruder gehabt. Ne? Das waren ja schöne Wochen, die Sie da erlebt haben im Grunde.
Genau.
Und so wie Sie sagen, das eine von dem anderen trennen, ist dann der Gedanke, warum soll ich mir diese positiven Erinnerungen, die ich mit ihm ja hatte, wegnehmen lassen?
Genau, ja, ja schon. Mhm. Ja.
Und der Gedanke an ihn jetzt, wenn Sie mit Ihren Kindern sind, Sie sagen ja, Sie wollen nicht an was wäre, wenn und so denken. Und ich glaube, das ist ja auch eine sehr gute Einstellung. Denken Sie dann trotzdem manchmal, ach schade jetzt, Mensch, da wäre mein Bruder doch jetzt auch bestimmt gerne dabei gewesen?
Ja, also natürlich. Also das habe ich super oft. Mhm. Und also da muss ich auch super oft weinen, gerade wenn ich den Kleinen sehe und mir denke, oh, dein Onkel wird jetzt einfach, keine Ahnung, wird dich jetzt einfach nehmen und wird so coole Dinge mit dir tun und hat einfach so eine Freude mit dir. Ja, also da weine ich auch regelmäßig. Mhm. Ja, klar. Also das wäre mein größter Wunsch, dass mein Bruder einfach da wäre und das miterleben darf.
Würden Sie denn sagen, dass die Erfahrungen, die Sie in den letzten Jahren gemacht haben, Ihre Einstellung zum Leben nochmal verändert haben?
Ja, auf jeden Fall. Also es war aber auch ein Kampf. Also ich kann, da muss ich ein bisschen ausholen. Ja. Also ich kann dazu sagen, dass mein oder unser Kind null geplant war und wir wirklich auch über alle Optionen nachgedacht haben. Gerade weil es mir auch psychisch einfach immer wieder so schlecht ging, war ich mir nicht sicher, ob ich ein Baby austragen kann, ob ich das hinbekomme, wie mein Leben weiter verläuft. Und ich bin aber dann zu dem Entschluss gekommen, oder das war auch so eine Erkenntnis, und ich dachte mir, ich will lebensbejahend sein, ich will leben, und würde ich dieses Baby nicht bekommen, dann wäre das genau das Gegenteil. Und das kann ich mir erst recht nicht vorstellen. So, ich will das. Und ja, also ich würde von mir schon behaupten, dass ich einfach trotz allem ich bin sehr lebensfroh. Ich bin super dankbar für mein Leben, das ich habe. Und der Tod meines Bruders hat mir das auch einfach nochmal verdeutlicht, dass es super schnell vorbei sein kann. Und
wenn Sie das sagen würden, was ist Ihnen heute im Leben wichtig?
Ja, natürlich mein Kind. Das ist ja relativ einfach. Meine Beziehung, auch alle Freunde drumherum. Ich habe so enge Beziehungen schließen dürfen in den letzten Jahren. Menschen, die mich einmal super doll unterstützen. Sei es für heute Podcast-Aufnahme in der Wohnung sitzen zu dürfen. Oder ja, Kleinigkeiten. Ne? Mhm. Ja.
Ja, dann auch vielen Dank, dass das möglich war, auch an Ihre Bekannten mit der Podcast-Aufzeichnung. Und vielen Dank auch an Sie, Frau Reimann, und Ihnen, Ihrer Familie, einfach alles Gute und Ihrem ganzen Umfeld. Und danke für Ihr Vertrauen nochmal.
Sehr gerne, vielen Dank.
Und vielen Dank auch an mein Team, Redaktion Nadine Ackermann, Barbara Christopher, Sven Hauser, Martin Müller, Produktion Jens Baumgart. Vielen Dank natürlich vor allem auch an Sie fürs Zuhören. Und wenn Sie an weiteren spannenden Podcasts interessiert sind, dann empfehle ich Ihnen auch den Podcast Die Frage. Lisa Sophie Schorell spricht da mit Menschen über die schwierigsten und emotionalsten Momente in ihrem Leben. Und ganz oft lernen wir dabei ja auch noch etwas über uns selbst. Die Frage zu hören in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Bis bald hier in Ihrem Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher. Wir hören uns. Und nochmal vielen Dank, Frau Reimann.
Sehr gerne.